Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximo Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, mir gegenüber sitzt Thilo Rietschel und hinter uns liegt ein vollgepackter WM oder zwei vollgepackte WM-Spieltage, über die wir ausführlich jetzt sprechen werden. Erstmal, Thilo, bist du immer noch so hooked und locked in der WM?
Ja, definitiv. Erst nochmal hallo an alle. Mir macht es richtig Spaß, die Spiele zu verfolgen. Ich kann leider jetzt nicht so unfassbar viel schauen, zumindest in der Nacht nicht. Der Alltag geht weiter, aber schaue mir die Zusammenfassungen an und natürlich die Ergebnisse und finde es richtig geil. Ich habe das Gefühl, die ist auch richtig offen und spannend, was passieren wird.
Auf jeden Fall. Es gab tatsächlich einige Upsets, über die wir gleich sprechen werden. Unter anderem sind tatsächlich, also zwei von unseren beiden vier Tipps sind schon ausgeschieden. Mein Männer-Tipp Brühl Wurschak hatte natürlich auch das schwierigste Los, was man als, also wen man als Gruppendritten bekommen kann. Arman Helwig. Trotzdem natürlich hätten sie auch wahrscheinlich irgendwann vielleicht schlagen müssen, wenn sie Weltmeister werden, aber haben dann gegen Arman Helwig verloren. Und dein Tipp Müller-Tillmann haben auch verloren. Woran hat es hier gelegen bei Müller-Tillmann? Wir wollen natürlich die deutschen Spiele nochmal besonders genau beäugen.
Auch die haben mit das schwierigste Los bekommen, was sie da als Gruppenzweiten, glaube ich, hätten kriegen können mit den Italienerinnen, die auch richtig stark gespielt haben in dem Spiel.
Aber die waren auch selber schuld, muss man sagen. Ich habe mir das nochmal genauer angeguckt. Ja, und Müller-Tillmann waren eben in dem Lostopf der schlechtesten oder schwächsten Gruppenzweiten.
Ja.
Und sind damit eben, ja, also einfach was die Satzverhältnisse angeht und treffen damit eben auf eine höhere Kategorie von Gruppenersten dann.
Exakt. Und ja, leider muss man aber sagen, dass Müller-Tillmann da auch nicht ihr Spiel spielen konnten in dem Spiel. Da, ich glaube, kann man so sagen, dass da Sinja nicht ihr bestes Spiel hatte. Muss man so stehen lassen. Warum sei da immer dahingestellt, ob da alle fit waren oder nicht. Auf jeden Fall Müller-Tillmann ein bisschen doch von dem weg, was sie können, leider.
Ja, ich fand, es sah total so aus, als wären die beiden nicht ganz fit, sowohl ja, vielleicht mental auch, als auch körperlich. Also es war alles ein Tick langsam, also so, keine Ahnung, diese Annahmefehler, weggebaggerten Bälle von Sinja, die man sonst nie sieht, kleine Fehler im Sideout, irgendwie alles so ein bisschen hinterher, als wären sie müde, entweder körperlich oder mental. Ich kann ja auch einiges sonst dahinter stecken. Weiß ich nicht, ob da irgendwelche Krankheiten oder Verletzungen noch mitspielen, aber so eine leichte Müdigkeit würde ich da mal rein interpretieren.
Das Gefühl hatte ich auch beim Zuschauen auf jeden Fall.
Haben natürlich auch noch als eins der wenigen Teams Kapstadt gespielt. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen her, aber viele haben darauf verzichtet und ich sag mal in Anführungszeichen mussten auch bis zum Ende spielen, haben das Elite gewonnen. Aber meinst du, das kann was damit zu tun haben?
Eigentlich nicht. Also eigentlich liegt genug Zeit dazwischen. Ich hatte mir aber auch vorgenommen, jetzt, wenn das Turnier zu Ende ist, wollte ich gerne mal gucken, wie so die Teams, die Kapstadt gespielt haben, jetzt im Vergleich abgeschnitten haben mit den anderen. Weil mir auch schon aufgefallen ist, Hammerbeck-Berger gar nicht reingekommen in diese WM. Auch die haben Kapstadt gespielt. Die Jungschweden, okay, die haben zwei Spiele rasiert. Jetzt haben die aber auch ein bisschen abgenommen. Mein letzter Tipp im Rennen. Die wirkten auch im Spiel gegen Paul und Louis, wirkten die nicht so, ja, nicht so fit, nicht so richtig da, auch in dem Spiel davor, gegen die Franzosen nicht so wirklich. Von daher, das wäre nochmal spannend zu gucken, aber ist, glaube ich, jetzt noch ein Tick zu früh.
Ja, kann man hinterher vielleicht ein bisschen analysieren. Das Spiel von Paul und Louis vorhin haben sich wirklich noch sehr, sehr wacker geschlagen. Haben ja ein ziemliches Spektakel da abgeliefert, muss man sagen. Und selbst das reicht aber dann nicht ganz für die jungen Schweden. Aber hattest du das Gefühl, dass es auch andersrum ausgehen kann während des Spiels?
Ja, definitiv. Also es war die ganze Zeit so, okay, Paul und Louis sind irgendwie da. Jetzt muss man hoffen, dass sie das Level halten und die jungen Schweden nicht doch wieder zu ihrer eigentlichen Form zurückfinden. Das war immer so ein bisschen das Ding. Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ja. Es war so ein Spiel, wo man sie hätte schlagen können auf jeden Fall, wenn Paul und Louis eher A-Game gespielt hätten. da waren sie leider nicht ganz drinne. Dann hätten sie vielleicht gerade den ersten Satz nochmal rumdrehen können.
Da gab es noch ein paar Chancen, haben ein, zwei Satzbälle da noch abgewehrt. Und dann auch, ja, hätten die Chance gehabt, das nochmal umzudrehen und vielleicht eigenen Satzball zumindest zu haben. Wer weiß, was dann passiert. Aber so gehen die jungen Schweden tatsächlich weiter und du hast deinen Tipp noch drin. Aber allein für Louis und Paul war das schon wieder eine ziemlich überzeugende Performance. Ist natürlich auch ein schwieriges Los, muss man sagen. Ja, also aus deren Position kriegt man natürlich auch keine einfachen Lose denn in dieser Round of 32. Aber ich finde, sie können eigentlich ganz zufrieden sein mit dem Turnier jetzt, wie es gelaufen ist.
Rein sportlich war das ja eine super Leistung von denen.
So sieht's aus. Wir bleiben einfach mal bei den deutschen Männern so drin, bevor wir gleich noch die anderen Upsets uns angucken. Sven Winter und Lukas Fretschner haben auch ein Spektakel abgeliefert. Also es war auch ein spektakuläres Spiel. Lag mit daran, glaube ich, dass es auch auf dem Center Court gegen Australien war und die so richtig fired up waren. Aber das war eine ziemliche Performance von den beiden, muss man sagen. Nicht nur aussehensweise, wenn man einmal Sven sich anguckt, den ich der mir sehr gut gefällt. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, Svens Style ist on point gerade.
Sein mit Drip. Mit dem Shirt in der Hose?
Shirt in der Hose, der leichte Schnurrbart dazu. Ich glaube, mehr geht auch nicht bei Svens Bartwuchs. Also das ist schon alles, was möglich ist. Die Kette noch dazu und die Seiten kurz. Also, Shoutout, Sven. Ja,
ich glaube, ich habe einmal im Twitch-Chat habe ich dazu gelesen, Sven sieht aus wie ein Sportlehrer. Das fand ich sehr lustig.
Ja, noch eine Pfeife um den Hals oder eine Stoppuhr. Aber ja, es gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Aber auch sportlich war das also wirklich richtig gut, was die beiden da gezeigt haben, fand ich.
Ja, ich glaube, es ist also von dem, was ich gesehen habe, das beste Spiel seit Timdorf definitiv.
Ja. Da war, haben sie wenig zugelassen, war auch viel Rallye, ne, war auch einfach Power Beachvolleyball so gegeneinander, aber ja, zu 15, zu 17 nach Hause gefahren.
Und wenn sie die Leistung nochmal aufs Feld bringen, dann wird das gegen Mo Berntsen eine richtig enge Kiste, sage ich.
Das glaube ich auch. Ja, die nächsten Ansetzungen können wir uns nachher auch nochmal angucken, aber du sagst es Fritschner Winter gegen Berntsen Mo. Wenn man über so Lose redet, dann kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Unsere Jungs Elas Wickler haben ja im letzten Gruppenspiel nicht so richtig brilliert. Hatte Clemens auch, glaube ich, noch einen Insta-Post gemacht. Er war froh, dass dann die niedrige Leistung quasi in der Gruppe irgendwie noch passiert. Jetzt gegen Plavins Fokkerotz auch stabile Leistung wieder. Back on track, würde ich sagen. Wieder zurück auf dem aufsteigenden Ast. Also insgesamt irgendwie sieht das ganz gut aus bei den deutschen Männerteams.
Ja, also
oder?
Zwei schon mal im Achtelfinale, das hätten man vor dem Turnier, glaube ich, genommen, so.
Safe. Ich hatte ein bisschen Sorge gegen Plavins Fokkerotz, da weiß man nie, was passiert. Ist auch ein Spiel, wo man sich so ein bisschen die Zähne ausbeißen kann. Aber
ja, bei beiden Teams nicht. Weißt du gerade nicht ganz, was du kriegst, ne?
Ja. Sollen wir uns die weiteren Upsets, also bei den Damen, finde ich, Upset-mäßig ist noch mehr passiert, gucken wir uns gleich an. Upset Nummer 1 oder Peak Upset, würde ich sagen, Krattiger Delier gewinnen 2-0 gegen Bormans de Groot.
Ja.
Gegen C2, die wir ja in unseren ganzen Tipps gar nicht erst erwähnt haben.
Zu Recht.
Scheinbar, mal wieder. Ja, ich meine, bei Krattiger Delier weiß man auch nie, was man kriegt, ne? Haben schon richtig performt dieses Jahr, aber auch genau in die andere Richtung. Aber was ist los bei Bormans de Groot?
Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich kann leider nicht sagen, was da los war. Aber Krattiger Delier sind ja anscheinend mal richtig on fire gerade.
Ja, die haben richtig Lust.
Also, die haben gut periodisiert.
Scheint so. Guck nochmal auf die Gruppenperformance. Wo sie. Ja, nee, also auf jeden Fall zwei Spiele gewinnen und auch Mosurum noch an den Rand der Niederlage getrieben haben, was dann doch nicht gereicht hat, aber haben auf jeden Fall Bock. Zu Mosurum, die auch richtig Schwierigkeiten hatten jetzt erstmal im Spiel gegen Schachter Picket. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das war auch heute Morgen.
Ja, das habe ich gesehen.
Ersten Satz überhaupt nicht reingekommen, aber Schachter Picket auch jede Linie getroffen, die es irgendwie zu treffen gibt. Also wirklich gerade am Anfang auch ein bisschen Spielglück dabei gehabt, aber dann also in typischer Mosurum-Manier einfach irgendwie wiedergekommen mit teilweise Topspin-Aufschlägen von Anders und einfach dem viel zitierten, okay, wir warten erstmal ab, wir müssen ihn lesen, und dann haben auch die Blocks nach und nach geklingelt. Obwohl auch bei, wie heißt der Pickett mit Vornamen? Jonathan Pickett ist auch ein paar Mal richtig gerumst hat, ne, wenn Anders oder Christian so rum da durchladen wollten.
Auf jeden Fall.
Aber man muss ja sagen, jetzt die Top-Favoriten, von denen ist noch keiner jetzt bisher einfach so ohne einen Kratzer davongekommen. Also sind bisher schon alle irgendwie nicht, dass sie komplett von oben herabspielen.
Nee, das stimmt. Also weiß nicht, ob man sich da zu weit aus dem Fenster lädt, wenn man sagt, die Weltspitze ist so eng wie nie. Aber aktuell ist das gefühlt alles sehr, sehr dicht beieinander. Das meinte, glaube ich, Clemens auch vor dem Turnier. Da oben kann jeder jeden schlagen. Und das sehen wir auch gerade hier.
Auf jeden Fall. Sonst fällt nur noch auf bei den Männern der Tiebreak von Evandro Arthur gegen Fuller Odir. 25-23 geht er am Ende nach Brasilien. Und ansonsten jetzt keine Riesenüberraschung mehr im Männerturnier. Können jetzt ja noch einmal kurz die Ansetzung angucken, wie es jetzt weitergeht.
Da haben wir natürlich den Knaller mit Mulsorum gegen Elas Wickler. Das Rematch aus Paris.
Was glaubst du, wie geht's aus?
Ich sag jetzt einfach mal, ich würde gerne believen, aber das sage ich.
Alles klar, ja, mir geht's genauso. Und ich bin ja auch einfach ein kleiner Mulsorum-Fanboy. Deswegen sehe ich die Chancen schon recht hoch, dass das nach Norwegen geht. Aber wie schon gesagt, also die sind jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Du sagst, das Olympia-Halbfinale konnten Elas Wickler da für sich entscheiden. Auch sonst immer mal wieder kann Clemens gegen die gewinnen. Aber ich glaube auch allein die Quote und die Statistik zeigt ziemlich klar nach Norwegen.
Ja, dafür haben sie sehr hohe Tiebreak-Chancen, wenn man sich Mulsorum dieses Turnier mal anguckt. Und wenn es erstmal in Tiebreak geht, gut, dann ist, also klar können die dann gewinnen. Dann ist die Chance meiner Meinung nach auch sehr nah an 50-50 dran, wenn du nur einmal bis 15 spielst.
Obwohl in der Regel diese Tiebreaks eher zustande kommen, wenn das Teams sind, gegen die Mulsorum jetzt nicht so oft spielen.
Ja, das stimmt.
Aber wenn es Tiebreak, dann gebe ich dir völlig recht. Dann spielen Fretschner Winter gegen Berntsen Mohl, ebenfalls gegen Norwegen, wo wir gerade schon gesagt haben, da sind die Chancen wahrscheinlich etwas höher. Also gerade mit der Performance, die sie jetzt gezeigt haben, obwohl Berntsen Mohl auch eine sehr erfolgreiche Saison spielen, die erfolgreichste für die beiden jemals, denke ich. Und Fretschner Winter einfach gerade ein überragendes Turnier spielen. Deswegen freue ich mich auf das Spiel auf jeden Fall am meisten morgen. Weil da die Möglichkeit schon ziemlich da sind, dass Sven und Lukas auch ins Viertelfinale einziehen können. Die spielen um 11.50 Uhr deutscher Zeit.
Mhm, ja.
Habe ich übrigens noch eine Frage zur Zeit. War eigentlich extremer Verzug noch jetzt heute Morgen, weil um 12.40 Uhr deutscher Zeit oder so noch, das ist auch normal, ne? Das ist die Late-Late-Session.
Ja, das war normal. Okay. Da war kein Verzug.
Alles klar, was wolltest du sagen?
Ich würde noch ein Spiel herausheben, auf das ich mich auch richtig doll freue. Und zwar Rotar Gutirar gegen Sherif Ahmed. Da habe ich richtig Bock, das zu gucken, weil beide Teams finde ich sehr, sehr gut anzusehen im Volleyballspielen. Sehr dynamisch. Das kann nicht langweilig werden, das Spiel. Da wird es wenig Fehler geben, da wird viel gehackt. Gerade auf der Seite von Katar. Und den gucke ich sowieso eigentlich gerne zu. Das war auch ein geiles Spiel gegen wen war das? Gegen George Simon in der Round of 32. Auch ein geiles Spiel. Viele Highlight-Rallies. Also das auch eine klare Empfehlung, sich das reinzuziehen.
Ja. Wer übrigens auch noch heraushebenswert ist, ist unser Nachrückerteam Shark Shaw, die auch immer noch im Turnier sind. Wo wir uns noch gewundert haben über das hohe Seeding, aber die jetzt gegen die Capo Grossos noch gewonnen haben in der Round of 32 und auch jetzt schon mindestens Neunter sind auf dieser WM.
Jetzt leider aber gegen unseren Geheimfavoriten Dias Alayo rausfliegen, denn irgendein Tipp von uns muss ja richtig sein.
Ja, irgendwas muss klappen.
Kann nicht sein, dass alles falsch ist.
Na, übrigens, also haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, ne, aber Perisic Schweiner sind auch, die sind gerade noch so unterm Radar, was heißt, schummeln sich durch, aber spielen sich einfach in ihrer gewohnten Souveränität dadurch, die ja einfach die amtierenden Weltmeister sind.
Ja.
Die wir bei dem Ganzen nicht vergessen würden und die jetzt auch schon als ganz klare Favoriten ins Spiel gegen Pedrosa Campos gehen. Und ja,
das werden die gewinnen. Das werden die
denke ich auch. Gewinnen. Und das heißt, die sind immer noch auch auf jeden Fall heiße Kandidaten, um auch im Halbfinale zu landen. Alright. Ja. Bei den Damen absolutes Upset-Time. Ja, weil zum Beispiel Seed 4, also der erste Upset in Anführungszeichen, ist einfach das Rausfliegen von Müller-Tillmann natürlich. Aber das hat sich schon so ja angebahnt dann in der Gruppe. Und Seeding-mäßig ist 9 gegen 8 gewinnen jetzt auch kein technisch gesehener Upset, aber wir haben auch Seed 4, die gegen Seed 46 verlieren. Cannoncraft kriegen eine komplette Reise von den Tschechinnen, Kylie und ihrer Partnerin. Also Neuschafferowa, Mike Snarowa, oder weiß leider nicht, wie man es ausspricht.
Wahrscheinlich nicht so, aber ja.
So wahrscheinlich nicht. Ja, absolut krass, dass Cannoncraft jetzt so aus dem Turnier sich verabschieden. Was war da los?
Ja, das war leider mitten in der Nacht, konnte ich auch nicht, stimmt gar nicht, oder? Doch, war mitten in der Nacht, konnte ich nicht sehen. Aber da war ich wach, als ich das heute Morgen gesehen habe, das Ergebnis. Sagen wir mal ja. So.
Das hat mich auch auf jeden Fall sehr gewundert. Vor allem, weil die sich überhaupt nichts anmerken haben lassen in der Gruppe. Also, die haben gegen Ettlinger Grüne knapp gewonnen nur, aber sonst in der Gruppe einfach, ja, bockstark, solide gespielt und da dachte ich halt so, safe, dass die irgendwie im Viertelfinale landen.
Ja, das ist jetzt so ein Spiel, wo du drauf guckst und sagst, okay, wahrscheinlich war da irgendwas drin, irgendwie krank, schlecht geschlafen, irgendwas passiert, keine Ahnung. Oder die Tschechien haben, oder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich jetzt da vor Angst in die Hose gemacht haben in dem Spiel. Also ja, das ist ein bisschen komisch.
Ja, da, also denkt man immer so, da muss irgendwas eigentlich passiert sein. Ein Upset, den wir, glaube ich, vorher noch nicht mal besprochen hatten, aber der jetzt direkt auch in die nächste Runde führt, ist, dass ja noch Alvarez Moreno, die hier als Danny und Tanja geführt werden, in der Gruppe schon gegen Shao Cheng gewonnen haben.
Ja, stimmt.
Kelly Cheng ja auch die amtierende Weltmeisterin ist an der Stelle. Und Dani und Tanja jetzt auch weiter, das kann man jetzt nicht als Upset werten, aber gegen die jungen Schweizerinnen, über die wir auch schon viel gesprochen haben, gegen Annick und Leona gewonnen haben. Und damit jetzt auch in dem im Achtelfinale stehen. Genau, die ja immer wieder auch für Upsets und für gute Ergebnisse auf Höhepunkten sorgen, die beiden Spanierinnen, die am College auch spielen. Anderes Schweizer Team, war ein schwarzer Tag für die Schweizer, außer Krattiga, hat man den Post von dem Schweizer Verband entnehmen können. Aber die Vergé de Pré-Schwestern verlieren gegen Donlin Danneberg. Das würde ich auch jetzt mal als Upset werten.
Ja, also die
gerade mit der Saison, die Schweizerinnen gespielt haben.
Ja, wobei die der Amerikanerin auch echt nicht schlecht war, die Saison.
Ja, habe ich dann eben auch nochmal nachgeguckt. Also hatten einen zweiten beim Elite in Newport, hatten schon einen fünften auf dem Elite, haben mehrere Hauptfelder gespielt, dann noch dazu ein Halbfinale auf dem Challenger. Also auf jeden Fall erfolgreich. Aber auch wenn man sich den Post von Anouk Vergé de Pré durchliest, dann war das sehr enttäuschend für die. Aber da stand auch irgendwas von Krankheit, die sie dann noch battlen. Irgendwer battelt ja gerade. Aber trotzdem enttäuschend für die beiden.
Ja, Krankheit geht wohl rum, nicht nur in Deutschland gerade.
Ja, aber natürlich richtig ärgerlich, weil die haben ja auch echt was gewagt, so finde ich, dass sie halt zusammenspielen. Auf jetzt wieder eine Blockerin verzichten und dann so dieses Schwesternprojekt machen und dann haben sie eine richtig gute erste Saison gespielt zusammen. Ja, und dann willst du das krönen noch irgendwie auf einer WM und dann fliegst du in der ersten K.O.-Runde raus. Das ist natürlich ärgerlich.
War das bei denen so, das dachte ich jetzt immer, ich bin einfach davon ausgegangen, aber habe eigentlich keine Ahnung, dass die ja in der Olympia-Quali, also als Schwestern, unfassbar dolle Konkurrenten waren, weil die beiden ja Teams sich um den zweiten Schweizer Platz gebettelt haben.
Ja.
Und ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass sie sich jetzt als Team zusammengetan haben, damit sowas nicht nochmal passiert. Weil das eben eine unfassbare Belastung auch für die Familie war.
das kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt der Grund war, aber sie wirken auf jeden Fall, finde ich, sehr happy und harmonisch damit, dass sie das machen.
Ja.
Und wurden ja dann auch belohnt dafür, für die Entscheidung, so, das ist halt einfach. Ja, aber weiß ich nicht, ist aber ein guter Grund, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Ja, wir sind jetzt direkt in die Upsets rein, wir haben aber noch die Deutschen so ein bisschen vergessen, für die das Ganze ja sehr erfolgreich war. Bock Lippmann schlagen Polly McDonald, auch wieder mit einer souveränen Leistung, hast du es gesehen?
Ja, habe ich gesehen, sehr, also hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie das irgendwie nicht gewinnen können oder werden. Das liegt sicherlich auch an der Energie, die die beiden aufs Feld bringen, da merkt man direkt, okay, das ziehen die einfach bis Ende durch und dann ist gut. Jetzt bin ich gespannt, wie so die Körpersprache gegen die deutlich besseren, also was heißt besseren, aber gegen die stärkeren Gegner wird und in den wichtigen Spielen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das etwas, also dass das halt ein Tool ist, mit dem sie bei so einem Turnier weit kommen können.
Ja, obwohl das bei den kommenden Gegnerinnen jetzt auch nicht zu knapp kommt, die Energie, die sie aufs Feld bringen mit Cardio Ositot.
Ja.
Ja, die sind auch immer relativ energiereich, vor allem Valentina Gottardi. Und kann auch dort auf den Ball hauen. Aber ich wollte nur mal zwei Fragen stellen zu Linda Bock oder zwei Skills herausheben. Und da wollte ich mal fragen, ob du das auch so siehst, dass sie gerade bei Linda herausragend sind. Und zwar das erste, wo ich fast finde, dass sie eine der einzigen Spielerin ist, die das überhaupt macht und dann auch noch richtig gut macht und vielleicht ein Skill ist, den sie aus der Halle mitbringt, ist das Benutzen des Blocks bei den Damen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber Linda macht wirklich viele Punkte darüber, die Blockhände einfach zu suchen und ja, wie eine Außenangreiferin einfach den Block zu benutzen und darüber zu punkten, ohne jetzt direkt auf den Ball überhaupt auf den Boden schlagen zu wollen.
Ist mir nicht aufgefallen, aber gehe ich sofort mit. Also jetzt, wo du sagst, fallen mir direkt auch ein paar Situationen ein und ich glaube, das hat sie auf, also 100% kommt das mit noch aus der Halle. Auch wenn du jetzt zwei oder sogar vier Arme weniger hast, die du treffen kannst. Aber also safe. Ich glaube, das ist ein Faktor.
Ja, und das finde ich auch cool. Also ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, also dass sie das auch so viel benutzt. Aber ich finde es ganz cool, weil ich saß irgendwann mal vor 2, 3, 4 Jahren, als Luisa noch mit Laura gespielt hat auf der Tribüne und da hat ein Trainer aus einem anderen Land meinte so, er versteht halt nicht, warum die nicht, wenn eine Hallenspielerin in Sand kommt, nicht die Skills sich zu nutzen machen, die sie in der Halle gut konnten, so. Warum die ja. Quasi, das da ging es halt darum, warum versucht ihr jetzt Luisa richtig Beachvolleyball spielen beizubringen? Die kann doch ganz andere Sachen, mit denen sie super erfolgreich sein kann. Und das finde ich jetzt bei Linda halt sehr nice, dass sie diesen Skill einfach mitbringen und auch so viel benutzt und dann nicht halt versucht, irgendwie den perfekten Shot zu spielen oder einfach, ja, das einfach benutzt, um Punkte zu machen. Finde ich nice. Und anderer Skill ist die Reaktion gegen harte Bälle einfach. Also ja. Das hat man auch, finde ich, in dem Spiel Sinja gegen Linda so, also Abwehrspielerinnen-Vergleich so gesehen, dass die sehr unterschiedlich Abwehr spielen. Sinja ist relativ früh positioniert, geht von da halt vor allem auch dann Richtung Shots und kann sich überall hinbewegen. Linda bewegt sich super spät in die harte Abwehrposition und reagiert einfach irgendwie, lässt sich abschießen und schafft es aber meistens auch oft einarmig irgendwie ein Spielbrett zu formen und den Ball nach oben zu spielen. Und das finde ich auch, das ist jetzt, finde ich, nicht ganz so herausragend wie der andere Skill, weil das können andere auch, aber das, finde ich, macht sie auch sehr, sehr gut.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen und das ist ja auch was, was sicherlich aus der Halle kommt.
Hat ja auch lieberer gespielt dann Richtung Ende, oder? Also erst Außenangreiferin und dann eher lieberer, meine ich.
Keine Ahnung, ist ein Beach-Podcast hier? Ich weiß sowas nicht.
Wovon redest du? Ich weiß nicht. Was ist ein Libero?
Sinja macht das trotzdem auch ganz gut gegen harte Bälle.
Ja, klar. Sie ist nur deutlich, also genau. Ich wollte nur vom Stil her, sie ist
gehen
früher,
das anders an, ja.
Weil Sinja hat nämlich zum Beispiel einen Skill, den man auch herausheben kann. Ich glaube, sie ist die beste Verteidigerin in der sogenannten Laydown-Verteidigung. Also wenn sie im Sand liegt, egal mit welcher Hand, hat sie, glaube ich, mindestens ist sie in den Top 3 der Welt, was die Ballkontrolle bei diesen Bällen angeht.
Ja, also ich glaube generell im Element Defense. Mir wird dann noch eine Kristen Nuss einfallen und für mich, ja, also.
Die liegt halt seit einem Sand, die fliegt immer, aber.
Stimmt, ja. Aber es sind vielleicht die zwei besten reinen Defense-Spielerinnen, ja, das stimmt.
Ja.
Was mir noch bei Luisa aufgefallen ist, was heißt aufgefallen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn ich jetzt auch nochmal zurückdenke, so an, du hast gerade angesprochen, an die Zeit, wo sie noch mit Laura gespielt hat, ist, die spielt jetzt mittlerweile richtig konstant perfekte Pässe im Bagger. Also ja, du hast da ja das, also perfekt, diese Anzahl an Bällen, wo die Angreiferin in schwierige Situationen kommt oder unter Stress gerät, weil sie viel korrigieren muss, die sind einfach mit der Zeit immer weiter runtergegangen und hast sie jetzt kaum noch. Du hast jetzt auch gute Bedingungen da in Australien dafür, weil wenig Wind, alles relativ angenehm, aber ja, das sieht richtig, richtig gut aus.
Ja, das finde ich auch sehr auffällig. War auch was aus irgendeinem Grund bei diesem Turnier bei Svenja nicht so gut geklappt hat. Also da fand ich, das hat sich jetzt auch Richtung Ende, war das tatsächlich noch ein bisschen besser, aber auch in der Gruppe so ein bisschen unkonstant im Zuspiel und gerade im K2-Zuspiel. Und das hat Luisa umso besser gemacht, finde ich auch.
Dann kommen wir doch zu den Aufschlägerinnen der Nation, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, Paul Kunst, die gewinnen mal wieder 2-0, sind auch unter den Top 10, wenn man es so sagen kann, also mindestens 9. Und ja, Jörg Amann postet
genau.
jeden Tag die Stories, wie in welchen besten Listen dieses Team jeweils auftaucht. Und unter anderem sind eben auch, ich glaube, beide sogar in den Top-Rängen von den besten Servern, ne?
Sie sind die 1 und die 2 im Best-Server. Und das ist, also die Statistik finde ich völlig gestört.
Das ist krass, ja. Also sie tauchen mitunter auch noch in anderen Statistiken irgendwie auf. Best-Scorer und Best-Defender teilweise. So war es zumindest in der Gruppenphase. Aber ja, da sieht man, was das ausmachen kann, ne? Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich kommt das nicht von ungefähr. Also gut, schlagen beide schon immer ganz gut auf, aber gerade wenn jetzt auch so ein Fokus drauf gelegt wird, auch von Jörg, dem Trainer, kann man sich gut vorstellen, dass die das trainiert haben.
Ja, also wie du schon sagst, ist ja auch nichts unbedingt Neues bei den beiden, aber jetzt gerade funktioniert es wirklich unfassbar gut. Und ich meine, das ist das Beste, was geht, ne? Wenn du gegen gute Teams spielst, die tendenziell auf deinem Niveau sind und besser, dann ist es ja ein Segen, wenn du dann einen guten Aufschlag oder einen besseren Aufschlag als andere Teams oder als der Durchschnitt hast, damit du diese Gegner dann unter Druck setzen kannst und auf deren Niveau kommst und höher.
Ja. Ja, ist krass, auch zeigt auch, was für ein variables Spiel das einfach ist, auf welche Weisen man einfach Spiele gewinnen kann, auch auf dem Weltniveau noch. Also es gibt nicht den einen perfekten Beachvolleyballer irgendwie, sondern du kannst einfach verschiedenen Fokus setzen und ein, zwei Sachen gut machen, so. Oder besonders, besonders gut machen.
Das stimmt. Aber stell dir vor, die würden jetzt noch Sideout spielen.
Das wäre richtig cool. Oder blocken.
so schlimm ist natürlich nicht, aber wenn du, also ich sag mal so, wenn du dein Sideout hältst und dann noch 8 Asse pro Satz schlägst, wie es hier teilweise schon war, in Tiebreaks.
Ja.
Dann gewinnst du Gold. Ganz einfach.
Ja, das geht gar nicht anders. So sieht's aus. Ja, die beiden gehen weiterspielen in der nächsten Runde gegen Tina und Anastasia. Toughes Spiel auf jeden Fall. Aber ja, wenn du weiter so aufschlägst, so, was soll passieren? Aber auf jeden Fall, das ist jetzt schon mal ein Riesenerfolg für die beiden. Ne? Also da freuen wir uns sehr, dass sie jetzt auch in die nächste Runde gehen. Und ja.
Wie viel Prozent gibst du den beiden?
Ich habe tatsächlich noch nicht ein Spiel von den Lettinnen gesehen, deswegen kann ich das schlecht beurteilen.
In Kapstadt, gut, ist jetzt nicht allzu wichtig vielleicht, aber Kapstadt haben sie mir nicht so gefallen. In dem Spiel gegen Grüne Ittinger habe ich sie gesehen. Da haben auch, Anna hat sehr viel Aufschlagdruck gemacht mit ihrem Lefty da in den Wind rein, womit die auch gar nicht klar kam. Und ich bin gewollt, den beiden 45 zu geben.
Oh, das ist ziemlich viel.
Ja.
Krass. Alles klar.
Wenn aber wir ich, mal also ich glaube, in dem Spiel ist definitiv, da ist was drin.
Ja, das auf jeden Fall. Also das, was drin ist, ist, glaube ich, unbestritten. Mal gucken, ob der Kopf auch mitmacht, so, ne? Ob das jetzt weiter so geht, dass sie den Aufschlagdruck aufrechterhalten können. Aber gerade dann hatten sie natürlich alle Chancen. Und dann haben wir noch ein deutsches Team dabei, die auch eine Runde weiter sind. Ittlinger Grüne spielen schon wieder einen Tiebreak und gewinnen schon wieder einen Tiebreak. Haben auch wirklich viel Energie auf dem Feld, ne? Also das sieht man auch. Die beiden bringen richtig viel Power mit, so. Und auch wieder auf dem Center Court gewonnen gegen die Tschechien, gegen Stochlova Svozilova. Und gehen jetzt in die nächste Runde gegen Rebecca, also gegen Carol und Rebecca. Ja, was würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen schwieriger ist als gegen Tina Anastasia, obwohl beides schwierig ist. Aber die haben mir auch tatsächlich sehr gut gefallen. Habe ich auch heute schon, noch heute Morgen das Spiel gesehen, die sehr, sehr kompromisslos aufgetreten sind, finde ich, die Brasilianerin.
Ja, ja. Das wird, glaube ich, auch einen Tick schwieriger. Da bin ich vielleicht bei so einem 30-70. Aber trotzdem ist das drin. Also wenn San und Anna in ihren Flow kommen, den sie jetzt schon ein paar Mal hatten, und der sie auch sehr stark macht, dann geht bei denen wirklich sehr viel. Dann spielen sie wirklich extrem gutes Sideout. Und ja, dann, also ist immer noch eine WM. Da kann alles passieren, ist K.O.-Runde. Sollen die anderen doch erstmal zeigen, was sie können.
Sollen die mal zeigen. Ich würde gerne mal deine Formel wissen für diese Prozent. Prozentansagen. Oh,
die ist geheim.
Die ist, ja, der Algorithmus, der wird nicht veröffentlicht. Ja, alles klar. Dann ist doch die K.O.-Runde Round of 32 und Round of 16 quasi durchdekliniert. Und wir sehen uns in 2 bis 4 Tagen wieder, würde ich sagen. Also ich freue mich sehr. Morgen um 6:30 Uhr geht's los mit Bock Lippmann gegen Gortali Ossi-Todd. Ne, wer da Interesse hat, kann sich da einen Wecker stellen. Und dann ist eigentlich der ganze Vormittag mit deutschen Spielen, deutschen Achtelfinals gespickt. Und wir hoffen mal, dass das kein schwarzer Vormittag wird, wie das ja bei den Schweizern waren oder bei der WM 2019, wo dann ein Team nach dem anderen da rausfliegt, sondern dass wir auch noch bis ins Viertelfinale ein paar Teams weiter schicken können.
Ja, kein Black Friday. Ach nee, der ist später erst.
Aber fast, ne?
Ja. Ist der jetzt am Freitag? Nee, nächste Woche.
Ich glaube, nächste Woche. Ja, aber trotzdem bei den Damen auch, sieht man jetzt nochmal USA, noch mit 3 Teams im Rennen. Brasilien noch mit 3 Teams im Rennen, die ganzen, da nur ein Team von den USA rausgeflogen. Ich kann mir weiterhin gut vorstellen, dass davon auch einige jetzt im Halbfinale dann am Ende landen werden aus diesen Nationen. Und zeigen da weiter ihre Dominanz, finde ich. Bei den Damen, bei den Herren nicht so.
Ja, ja, definitiv. Was wir schon gesagt hatten, bei den Herren ist gerade irgendwie, ja, auch wenn wir jetzt die Upsets eher auf der Damenseite hatten, ist auf der Herrenseite irgendwie auch gefühlt noch enger, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gilt auch für die Deutschen, die sind ja bisher eigentlich Brasilien und USA ganz gut aus dem Weg gegangen, ne? Also irgendwann werden sie jetzt so langsam auf die treffen, dann spätestens dann irgendwie im Viertelfinale oder auch für Ettlinger Grüne jetzt halt im Achtelfinale.
Ja, im Viertelfinale wärst du weiter.
Ja, irgendwie auf jeden Fall dann. Naja, wir sind gespannt. Ich guck's mir auf jeden Fall weiterhin an. Macht Bock. Und für Deutschland läuft's ganz gut, muss man sagen.
Ja, das ist doch geil.
Ja, geil. Alles klar. Thilo, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut und gutes WM-Schauen.
Danke, das wünsche ich dir auch und allen zu Hause auch.
Tschüss.
Tschüss.